Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Moin, moin bei Lebensnacker 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So, heute bereiten wir uns vor, Scoop, auf das Duell. David gegen Goliath, Werder Bremen gegen St. Pauli, gegen den Weltpokalsieger-Besieger. Spielt natürlich gegen die beste grün-weiße Mannschaft Europas, Werder Bremen. Also das wird aber wohl eine echte Schlacht werden, ein Highlight für jeden Fan. Oder wie siehst du das?
Ja, moin lieber User, moin lieber Sepp. Das wird ein totales Highlight-Spiel und ich habe ja gelesen, höchstwahrscheinlich sogar ein ausverkauftes Weserstadion. Da wird ja nach dem, also ich denke mal, zur Halbzeit führen wir schon 3-0 und dann wird schon die Welle durchs Stadion gehen. Die werden euphorisiert, die werden schon die Meisterschaft 2023 feiern, schon im Vorhinein. Also wenn wir morgen nicht Pauli schlagen, ne, dann weiß ich auch nicht. Also wir sind so motiviert bis unter der Haarspitze. Wir werden in der Doppelspitze morgen spielen, Füllkrug und Duxch und der Mai, den kann er ja nicht aufstellen, das geht ja gar nicht, der spielt schon mal nicht, also machen wir schon mal hin, keine Fehler. Friedel höchstwahrscheinlich auch nicht fit, habe ich gelesen. Nur positive Vorzeichen und wir brauchen halt die starken Gegner. Wir können halt nicht Darmstadt, wir können halt nicht Sandhausen, wir müssen Gegner, wie damals in der Champions League. Juve, Barcelona, wie sie hießen, die haben alle Schiss gehabt, wenn sie da bringen kamen. Wir brauchen namhafte Gegner. Und morgen gegen Pauli, sage ich dir, da geht's los.
Ja, so, und ich packe jetzt direkt noch was drauf darauf und dann seid ihr ja auch richtig drin im Thema. O-Ton hier vom Trainer von Pauli. Bremen ist eines der Schwergewichte in der Liga. Sie haben einen sehr erfahrenen Kader mit vielen Spielern, die über Jahre hinweg auch in der ersten Liga gespielt haben, haben viele Nationalspieler drin. Das ist eine Mannschaft, die, wenn sie ins Rollen kommt, wovon ich ausgehe, auf jeden Fall zu den Top 3 in der Liga gehört. So sieht es aus, meine Freunde. Nichts mit unerfahrener Kader, Jungspunde. Hier, Top 3 in der Liga. Ein erfahrener Kader mit vielen Spielern, die über Jahre hinweg auch in der ersten Liga gespielt haben. Ja. So viel mal zum Statement. Favoritenrolle mal ganz schön rübergeschoben. Also es wird ein Kracher. Ja, jetzt haben wir unsere Show-Einlage hier quasi schon rausgenommen. Aber die Realität sieht leider aus. Werder Bremen mit Abstand die schlechteste Mannschaft auf der ganzen Welt. Und St. Pauli mittlerweile mit dem besten Lauf, sogar in der ersten und zweiten Liga, auch noch durch den Pokalsieg unter der Woche. Mhm. Also ganz spannend, das ganze Thema. Ne? Wir kommen sicherlich gleich nochmal zu deinem Zettel, aber vielleicht am Anfang nochmal, Ausverkauf des Weserstein, hast du schon gesagt, auch Pauli-Fans, kompletter Gästebereich ist ausverkauft.
Das 4.000 war ja auch, Zuschauer. Ja. 4.000 Pauli-Zuschauer sollen kommen. Also war ja zu erwarten.
War ja zu erwarten. Rasen wurde gemäht, also alles angerichtet. Mal sehen, ob wir auch beim zweiten Nordderby quasi eins drauf bekommen. Dann ist die Bilanz Richtung Hamburg ja wirklich nicht gut. Und wir sind ja sehr gespannt, auch wieder auf die Aufstellung. Aus meiner Sicht, Markus Anfang, wenn es jetzt hier eine klare Niederlage gibt und dann noch das Auswärtsspiel in Nürnberg, ist auf jeden Fall gezählt aus meiner Sicht. Sehr interessant finde ich zwei Themen. Einmal in der Pressekonferenz sagt er schon, hat er den heiligen Weg von St. Pauli quasi dargestellt, wie die dann auch am Trainerfest gehalten haben und Ruhe bewahrt haben. Das klingt jetzt für mich hier schon nach der Ausrede, nach dem Motto, Werder Bremen muss auch erstmal Ruhe bewahren und dann halt später vom letzten Tabellenplatz hochklettern auf Platz 10 und erst im nächsten Jahr angreifen. Das zum einen. Zum anderen haben die Bayern unter der Woche krachend verloren. Das heißt, hier kann man auch wieder eine Aussage treffen, ja, dass selbst die besten Mannschaften oder großen Namen so etwas passieren kann. Wie auch immer, Ausreden, Topf ist wieder brand, heiß gefüllt hier. Ich rede mich ja schon komplett in Rage. Also, weil die Quacksalber von Werder Bremen, die Verantwortlichen, nur mal Schluss reden. Also, ich weiß es nicht. Sportlich sind wir ja, oder seid ja auch wahrscheinlich bei uns, Katastrophe die letzten Spiele. Eine absolute Katastrophe. Und es gab keine vernünftigen Reaktionen. Jetzt muss man wieder auf den Heimvorteil hoffen, dass die Fans alles rausreißen. Aber noch einmal, es kann nicht immer sein, dass die Fans dafür sorgen, dass die Mannschaft gut spielt. Jetzt wurde da auch in der Pressekonferenz gesagt, ja, wir haben den Funken auch überspringen lassen. Du warst selbst live im Stadion, das ist mal wenigstens kritisch angesprochen. Da war überhaupt kein Funke, vor allem in der ersten Halbzeit zu sehen, dass man sich nach dem Tor freut und nachher noch das zweite sehr schnell bekommt. Ja, okay. Ja, und das ist dann auch ein bisschen... vielleicht extreme Euphorie da ist, obwohl das Spiel gar nicht so toll war. Aber das wird mir viel zu gehypt, oder dieser Heidenheim-Sieg, als wären wir da überragende Mannschaft gewesen, was überhaupt nicht stimmte. Und man muss vorsichtig sein, dass man nicht noch mehr Kredit hier verspielt bei den Fans. Das mal hier ein bisschen Monolog von mir, damit du ein bisschen Zeit hast und vielleicht auch nochmal über das Interview von Duksch unter der Woche und auch nochmal deine Erfahrungen von der Pressekonferenz berichten kannst.
Ja, erstmal Punkt 1, wie du schon gesagt hast, der Markus Anfang in der Pressekonferenz, da habe ich sofort den gleichen Gedanken gehabt, wie du den Gedanken hattest. Sucht er jetzt schon Ausreden dafür, dass er gegen Pauli verliert, dass er den Vergleich gezogen hat zu Pauli letzte Saison? Ich habe es mir gerade nochmal durchgelesen, eine Information, die ich schon mal vom Zettel wegnehme. Also Pauli war nach der Hinrunde letztes Jahr Tabellen 16. mit 15 Punkten. Und in der Rückrunde haben sie dann das Doppelte an Punktzahl geholt, also 30 geholt, und haben dann noch so eine super Rückrunde hingelegt. Und das schielt der Anfang ja drauf. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich tut mir leid, der Trainer hat bei mir schon so viel verspielt, was ich nie gedacht hätte, schon in so früh in der Saison. Und wenn die nächsten drei Spiele nicht noch niemals ein Spiel gewonnen wird, dann tut es mir leid, dann ist es früh in der Saison, dann ist es erst der 13. oder 14. Spieltag, aber da muss ja was passieren. Aber es wird ja nichts passieren, weil es ja wieder Familie Werder Bremen, jeder liegt sich in der Arme. Markus Anfang macht das schon, wir haben ja noch eine Rückrunde und so weiter und so fort. Und das ist mir wieder alles, was wir schon oft genug angesprochen haben, viel zu lieb. Ich mache jetzt mal eine Vorschau. Aus den drei Spielen musst du als Werder Bremen, als guter Verein, der die letzten Spiele richtig auf Deutsch gesagt scheiße gespielt hat, musst du 7 Punkte holen. Und jetzt, wir reden nach dem Schalke-Spiel, wir reden immer, jede Woche, aber nach dem Schalke-Spiel können wir das nochmal aufnehmen. Wenn du die 7 Punkte nicht geholt hast, dann bist du die graue Maus und, wie gesagt, 6 Punkte nur vom Relegationsplatz entfernt. Markus Anfang hat es nochmal in der Pressekonferenz gesagt, in der zweiten Liga mit 2 oder 2, 3 Siegen bist du auf einmal oben. Ja, Markus Anfang, aber mit 2, 3 Niederlagen bist du auch wieder ganz weit unten. Und vielleicht sitzen wir hier nach dem Schalke-Spiel wieder in unserem Podcast und auf einmal haben wir nur noch 3 oder 2 Punkte vom Relegationsplatz. Ja, dann aber Prost Mahlzeit. Dann möchte ich mal sehen, wie dann reagiert wird. Weil aktuell jetzt, wir haben es ja gerade ironischerweise, haben es ja positiv, da haben wir den Anfang gestaltet des Podcasts, vielleicht liegen uns ja wirklich die guten Gegner. Obwohl gegen Paderborn verlieren wir zu Hause auch 1-4. Ne? Also gegen Heidenheim, da war Heidenheim, glaube ich, Vierter, als sie zu uns gekommen sind, aber war ja auch glücklich. Aber jetzt, die Mannschaften stellen sich nicht hinten rein. Pauli wird mitspielen, Schalke wird mitspielen, Nürnberg wird mitspielen. Vielleicht liegt uns das ja wirklich. Obwohl ich natürlich Respekt vor unserer Abwehr habe, wenn die hier eine Torchance nach der anderen vom Gegner hat, da wird nicht viel kommen. Marvin Duksch, ja, sagt, ja, natürlich kann ich mit Füllkrug spielen. Natürlich würde ich auch nie verneinen und wir können uns und so weiter und so fort. Viel Geblabel vom Duksch gewesen, meine Meinung. Viel geredet um heißen Brei und ja, nur wieder, ja, die Harmonie von Werder Bremen zeigen und ja, nichts sagen. Ja, ich sehe das aber anders und so weiter und so fort. Also Pressekonferenz, Anfang, Interview mit Duksch hat mir gar nicht gefallen, weil es immer noch wieder nur ganz den Ball flach halten und es wird schon und wir nehmen uns dann wieder im Arm und so weiter und so fort. Also nochmal, Hut ab vor Fortuna Düsseldorf. Klaus Allofs im Doppelpass sagt, wir wollen dieses Jahr noch aufsteigen. Das sind Aussagen, wo ich mitarbeiten kann. Kriegt er auf die Fresse, wenn es nicht wird. Aber wenn er nichts sagt, kriegt er auch auf die Fresse. Ist bei Werder Bremen jetzt genauso. Und da muss jetzt mehr offensiv ran. Er sagt immer, die jüngste Mannschaft. Da muss er halt jetzt die Alten aufstellen, die erfahrenen Böcke. Und dann wird es vielleicht was. Wir können nur die Hoffnung haben, Sepp, dass wir gegen gute Mannschaften vielleicht auch besser spielen. Das ist die einzige Hoffnung, die ich habe.
Ja, genau. Und das wird mir auch viel zu selten, das, was wir jetzt mal ansprechen, sonst halt mal aufgezeigt. Du hattest es sehr schön gesagt, dann lass mal die erfahrenen Leute dran. Also von der Altersstruktur her, auch von den Einsätzen gibt es ja auf jeden Fall einige, die dann noch spielen können. Und zudem, ich hatte das ja mal auch verglichen, das ist vom Kaderschnitt halt jetzt immer ein bisschen schwierig, weil wenn du jetzt mal Transfermarkt nachguckst, kommt ja auch darauf an, wie groß der Kader ist. Aber das war jetzt eine Sache, dass der Kader quasi jetzt nur vom Alter her, weil man immer darüber gesprochen hat, was ich ja schon angemerkt habe, irgendwie 0,2, 0,3 niedriger geworden ist. Aber es war jetzt kein Sprung. Also für mich ist jetzt mal eine Verjüngung, wenn du ein Durchschnittsalter von 26 hast und bist nachher bei 24, also sagen wir mal 1,52 Jahre im ganzen Schnitt. Ja. Und das ist halt einfach überhaupt nicht der Fall. Und ihr habt ja das wirklich gerade den O-Ton zitiert vom Pauli-Trainer. Von daher wisst ihr ja schon, wie andere Mannschaften das sehen. Und das ist ja schlimm, dass der ein höheres Selbstverständnis von Werder Bremen hat als der gesamte Verein von sich selber. Ja, das ist ja peinlich eigentlich. Ja. Und manchmal kannst du die Aussage so da mal hintun und damit die Leute mal wissen, wo es hingehen muss. Ich sehe es aber auch schwierig, weil unsere Abwehr einfach zu löchrig ist, weil wir viel zu viele individuelle Fehler machen. Ganz komisch ist es noch, unter der Woche gab es nochmal die Statistik, noch sind wir kurz hinter dem HSV immer noch die Mannschaft, die am meisten aufs Tor schießt quasi, also da Chancen herausarbeitet. Wir hatten das ja auch Anfang der Saison, glaube ich, nochmal tiefer erläutert, dass viele quasi die Schüsse werden ja gezählt, aber die waren dann nicht aufs Tor, waren einfach daneben. Daraus wird dann suggeriert, da muss man ein bisschen effizienter werden, aber ich sehe halt nicht diese klaren Torchancen in den letzten Spielen. Da sehe ich eher mehr Stückwerk und natürlich ist so eine Phase wie gegen Sankthausen, die letzten 10 Minuten oder so, da passieren so ein paar gefährliche Aktionen. Das ist dann aber auch mehr so, ist ja nichts rausgespielt, das ist einfach dann der Moment des Fußballspiels an sich, ne, wie es halt ist. Alles wird nach vorne geschmissen, dann hast du nochmal 2-2 gemacht, dann wird nochmal alles nach vorne geschmissen. Da machst du natürlich auch innerhalb von ein paar Minuten immer relativ viele Tormöglichkeiten entstehen. Sagen wir es mal so. Ich weiß nicht. Du hast das angesprochen, Thema Kader, Friedel angeschlagen, könnte gegebenenfalls nicht spielen. Wird es ja auch nicht besser. Toprak und Groß, wir hatten das ja gesagt, weil wir am Dienstag schon unseren einen Talk etwas nach hinten ziehen mussten, dass sie schon mittrainieren. Toprak ist aber kein Thema für morgen und Groß auch nicht. Klar, könnte jetzt den Kader auffüllen, macht aber, glaube ich, keinen Sinn. Dann noch eine Sache, die ich jetzt dich nochmal fragen wollte, weil auch aktuell keine Vertragsgespräche mehr anstehen. Thema Pavlenka. Kommt da nochmal was? Wird da nochmal ein Wechsel gemacht? Wäre ja auch nur eine Möglichkeit, noch mehr Erfahrung reinzubringen.
Ich sag mal so, jetzt vor den drei Highlight-Spielen, die wir gerade genannt haben, mit Pauli, Nürnberg und Schalke, wenn Anfang wechseln muss, jetzt vor den drei Spielen, meiner Meinung nach. Also wenn er Pavlenka nochmal ins Tor bringen will, dann jetzt. Ob er es macht, glaube ich nicht.
Wir haben es ja damals gesagt, dass es eigentlich unnötig wäre wegen der Unruhe. Genau, jetzt wäre die Frage, okay, kannst du trotzdem sagen. Also was beim Zetterer mir einfach aufgefallen ist, bisher ist halt leider, dass der bis auf ein, zwei Aktionen uns halt nicht im Spiel gelassen hat. Das mag jetzt nicht unbedingt an ihm selber liegen, sondern auch an den teilweise ja ganz klaren, also was soll man machen, ne? Bei der diese ganz klaren Aktionen. Da sieht er halt nicht gut aus, aber der hält irgendwie gar keinen Ball fest. Ne? Das ist ein Problem.
Das stimmt. Und das Aufbauspiel, was wir ja immer gelobt haben, da hast du ja auch schon zwei, drei, sag ich mal, Granatenfehlpässe gesehen, wie jetzt auch in Sandhausen wieder, wo da die Riesenchance entsteht und so weiter. Also ganz sicher ist er nicht mehr. Pavlenka hat uns auch in der Abstiegssaison hat er mal 100%ige gehalten. Du hast gerade gesagt, Zetra hat in den 11 Spielen noch keinen 100%igen gehalten. Ich kann mich an keinen erinnern, dass er einen 100%igen gehalten hat. Pavlenka hat sowas mal gemacht. Und aufgrund der Erfahrung, also wenn, muss er es jetzt machen. Aber ich glaube es nicht, dass er es macht. Also glaube ich auch nicht. Ich denke auch, dass er im Winter gehen wird. Vertragsgespräche sind dann sowieso auf Eis gelegt, wenn er sowieso kein Spiel mehr macht. Er wird ja sowieso nur interessant, meiner Meinung nach, wenn er wieder Spiele machen würde. Und die wird er nicht machen. Und deshalb wird er im Winter gehen, aber für keine große Summe auf jeden Fall. Da sind wir uns ja auch einig. Ne?
Ja gut, aber du hast ja auch dann jemanden wieder von der Gehaltsliste, der sicherlich nicht so schlecht verdient hat. Und was ja auch für uns eigentlich eine Option ist, wir hatten ja gesagt, der Kofeld ist ja dann jetzt so bei Wolfsburg, wir hatten ja schon über 1,5 Millionen gesprochen. Du hast ja als Werder Bremen ja auch gewisse Möglichkeiten. Ne? Du kannst natürlich sogar jetzt auch, du hast ja angesagt, wie es aussieht nach 3 Spielen, was den Trainer angeht. Jetzt kannst du natürlich auch den Trainer rausschmeißen. Ich weiß jetzt nicht, ob du quasi diesen Weg gegangen hättest, wenn der Kofeld auch noch da wäre, dann würdest du, ne, hättest ja 3 Trainer bezahlt, 2 wären quasi entlassen worden und hättest noch einen neuen geholt. Jetzt hast du sicherlich Möglichkeiten und Markus Anfang wird ja auch nicht so viel verdienen als Zweitliga-Trainer. Ich hätte jetzt mal gesagt 600.000 oder so, hat man aus der Hüfte geschossen, kriegt er dann vielleicht pro Jahr, ne? Oder 500, wie auch immer. Und das wäre natürlich auch noch eine Option. Jetzt lese ich hier gerade eben, das ist aber auch wieder so ein Thema, Waldhof Mannheim, Spielmacher.
Ja, habe ich auch gelesen.
Adrien Lebeu, glaube ich, heißt der, Franzose. Ja, ja. da soll man jetzt hinterher sein. Dann liest du, das hat wohl ganz gute, einen guten Eindruck gemacht, relativ jung, spielt der dritte Liga bei Waldhof Mannheim. Und man steht da auf der Habenseite, ein Tor, zwei Torvorlagen. Naja, hört sich jetzt für mich auch nicht als Kreativkopf an. Aber gut, es gibt halt immer Sachen, da kannst du ja jede Nachricht da durchs Dorf treiben, wenn man so will. Ob das jetzt sozusagen hilft, auf solche Leute zu setzen in der Zukunft, weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt ja schon einiges gesagt und du kannst ja wieder mal, wie zitiert, deinen berühmten Zettel bei dir aus dem Schienbeinschoner holen. Wir müssen da wirklich da nochmal so einen imaginären oder vielleicht so einen echten Schienbeinschoner mit so einem Holzbein oder so da aufstellen, dass du es immer so bildlich machen kannst. Ja, das wäre ein schöner Running-Gag. Müssen wir uns mal was überlegen. Ja. Und vielleicht erstmal da unseren Gegner ein bisschen vorstellen und dann würden wir auch unsere Tipps und die Aufstellung gehen, so wie immer.
Ja, kein Thema. Also kommen wir zu dem Tabellenführer St. Pauli. Erstmal natürlich die erste interessante Personalie ist natürlich der Trainer Timo Schulz, aktuell 44 Jahre, hat ab 1996 4 Jahre lang für die U23 von Werder Bremen in der dritten Liga gespielt, hat 107 Spiele für Werder in der dritten Liga gemacht. Dann die Trainerkarriere hat begonnen als Co-Trainer beim FC St. Pauli. Dann hat er die U17 trainiert, dann hat er die U19 trainiert. Und als Jos Luhukay dann im Sommer geschasst wurde, wurde er dann als neuer Trainer vorgestellt. Ab letzter Saison, wie ich gerade schon gesagt habe, ganz miserable Hinrunde gespielt, mit nur 15 Punkten auf Platz 16. Rückrunde dann, wie gesagt, 30 Punkte geholt. Das war dann auch sein Trainerdebüt im Profibereich. Ja, dann immer das Interessante, 15 Zugänge, 16 Abgänge bei St. Pauli. Die interessanten Spieler, Luca Zander, Sepp, kann ich mich nur daran erinnern, vor Jahren, dass das mal einer deiner Lieblingsspieler war, auf den du gebaut hast, als rechts in der Viererkette, weiß ich noch genau, unsere Gespräche. Der spielt also noch bei St. Pauli. Dann ein Buchtmann, der halt definitiv als Linkster bei Pauli da ist, glaube ich, schon seit 15 Jahren, der in letzter Zeit auch ziemlich erfolgreich war und auch im Pokal ein Tor geschossen hat und davor in der Meisterschaft. Und natürlich nicht zu vergessen Guido Burgstaller, auf jeden Fall der Stürmer von FC Schalke, der auch schon in dieser Saison 10 Tore geschossen hat. Also es kommt jetzt der 12. Spieltag und er hat schon 10 Tore geschossen. Also ganz großen Respekt vor Guido Burgstaller. Und unsere erfahrene Abwehr kann damit bestimmt gut umgehen gegen Guido Burgstaller. Definitiv. Da wird nicht viel passieren. Mach dir keine Sorgen. Wenn der Mai spielt, Sepp, mach dir keine Sorgen. Es wird laufen. Definitiv. Dann ist FC St. Pauli Tabellenführer. Also habe ich mir alles genau angeguckt. Aber super Bilanz. 25 Punkte haben sie bisher geholt. 8 gewonnen, 1 unentschieden und nur 2 Spiele verloren. Eine Tordifferenz von plus 17. 27 Tore geschossen, Entschuldigung, ist die beste Offensive der zweiten Liga und 10 Tore nur reinbekommen, ist die zweitbeste Defensive der Liga. Also diese Mannschaft, laut Statistik, steht natürlich zu Recht da oben. Dagegen halte ich mir nochmal kurz Werder Bremen. Werder Bremen hat 16-17 Tore, zu 27-10. Große Relation, würde ich sagen. So, dann insgesamt die Statistik gegen St. Pauli. Wir haben insgesamt 32 Spiele gegen St. Pauli gemacht. Davon haben wir 20 gewonnen, 6 unentschieden und 6 verloren. 59-31 Tore. Sepp, was war das schlimmste Spiel auf Pauli? 2006, kannst du dich daran erinnern? Auf Schnee? Das DFB-Pokalspiel?
Das war das DFB, was eigentlich nicht hätte angepfiffen werden dürfen. Ne?
Da habe ich mich noch wochenlang drüber aufgeregt. Und der Allos weiß ich noch wie heute in der Halbzeit, weil der Klose musste verletzt ausgewechselt werden, weil er ausgerutscht ist und auf die Schulter gefallen ist. Da hat der Allos noch richtig gepoltert in der Halbzeitpause. Was passiert, wenn ein Miro Klose jetzt bei der WM nicht spielt? Weil das war im Februar 2006. Wie kann ich so eine Partie anpfeifen und so weiter und so fort? Da war der Klaus Allos richtig in Rage. Das Spiel verlieren wir, glaube ich, 2-1 auf kompletten Schnee mit Miku, mit Borowski, mit Klose, wie gesagt. Das hätte nie angepfiffen werden müssen, aber so kam St. Pauli dann weiter. Das letzte Testspiel gegen St. Pauli war vor 5 Jahren, 2016, das haben wir 1-1 gespielt. Und das letzte Bundesligaspiel gegen Pauli ist genau 10 Jahre her. 2011 haben wir das letzte Mal gegen Pauli in der Bundesliga gespielt und haben auswärts in Pauli 3-1 gewonnen. Ja, und jetzt meine Lieblingsstatistik auf den Superzettel, die letzten 5 Spiele. Und das ist eine totale Premiere, das hatten wir noch nie. St. Pauli, die letzten 5 Spiele, maximale Punktzahl, 15 Punkte geholt. Die letzten 5 Spiele, alle gewonnen mit 17-5 Toren. Werder Bremen als Vergleich dazu hat mal locker in diesen 5 Spielen 11 Punkte weniger geholt. Also Werder Bremen hat 4 Punkte geholt in diesen 5 Spielen und 5:10 Tore. Also St. Pauli hat in den letzten 5 Spielen das Dreifache an Tore geschossen als Werder Bremen. Also guten Lauf, sehr gute Mannschaft, sehr guten Teamgeist, wie man sieht, einen sehr guten Trainer. Wir sind chancenlos, Sepp, am Samstag. Normalerweise braucht der Schiedsrichter gar nicht anpfeifen.
Sehr gut, Weltpokalsieger, Besieger, wie damals das Trikot lautete. So, könnt ihr euch ja noch vielleicht dran erinnern. Ja, du hast gesagt, chancenlos. Das heißt, ich will jetzt mal, bevor wir mal zur Aufstellung kommen, ich will mal hören. Tipp?
Pavlenka im Tor.
Nee, erst ein Tipp vor der Aufstellung.
Ach so, okay. Erstmal ein Tipp. Ja, wie gesagt, ihr habt es ja schon mitgekriegt, liebe User, ihr kennt uns ja jetzt lange genug. Der Anfang, die erste Minute oder anderthalb Minuten, war natürlich total ironisch von Sepp und von mir. Das war natürlich nur an den Herren herbeigezogen. Weiß gar nicht, schießen wir ein Tor?
0-3 oder 1-3? Ich weiß nicht, ob der Trainer mal nicht dazulernt und dann auf uns hört, was die Aufstellung angeht. Das ist okay, das Problem.
Dann schießen wir ein Tor und dann ist mein Tipp 1-3.
Ah, kein schlecht. Hätte ich jetzt, glaube ich, sogar auch gesagt. Dann mache ich das mal so und sage, wir schaffen es nicht und sage sogar 0-3.
Okay.
Ja. Sag mal, Mann, nichtsdestotrotz, Wunder können ja trotzdem passieren. Wenn man auf uns hört, wäre jetzt ein Wunder. Dann wollen wir mal eine Aufstellung zusammenbasteln. Wie siehst du jetzt? Hast du schon ein paar Flenker? Willst du ein paar Flenker mal spielen sehen?
Komm, Pavlenka jetzt vorne, komm.
Okay, dann, wen zauberst du mir in der Innenverteidigung rein? Sagen wir mal, Friedl ist ja ein Fragezeichen. Kann natürlich auch sein, dass er noch dabei ist. Spielst du dann mit Friedl und Veljkovic in der Innenverteidigung? Also wir spielen ja immer so, aber...
Ich wollte gerade sagen, wir spielen immer so, aber die Frage ist ja, was machen wir, wenn Friedl nicht fit ist? Jetzt lass uns eine Aufstellung machen, dass Friedl nicht fit ist.
Oh, hör lieber.
Ja. Dann haue ich richtig einen raus jetzt. In der Innenverteidigung Veljkovic und Jung. Linksverteidiger Felix Agu. Rechtsverteidiger, auch wenn es dir total nicht passen wird, Mbom.
Ja, okay. Hauptsache mal raus erstmal.
Ja. Ja, siehst du, das war die Hauptsache. So habe ich ja aufgestellt. Jetzt zu dir. Was sagst du? Du musst davon ausgehen, wie gesagt, Friedl spielt nicht.
Ja, du weißt doch, wie der Trainer ist. Er spielt dann auf jeden Fall mit Mai. Ja. Aber dann brauche ich das auch morgen wieder nicht zu gucken nach 5 Minuten.
Nein, brauchst du auch nicht. Mach sofort aus.
Ich habe keine Lust zu.
Dann geh raus, spazieren. Oder weiß ich was.
Keine Ahnung. So, wenn das Wetter gut ist, ist es auf jeden Fall besser.
Ja.
Also, nee, ja. Wenn der Friedl, also ist ja eh schon schwierig, dass er da was ändert. Jetzt hast du ja auch schon mal den Switch gesehen bei der anderen Aufstellung, dann müsste Agu wieder auf die andere Seite. Der wird den mal spielen lassen, wenn Friedl nicht, der will ich spielen lassen. Wenn der Friedl fit ist, weiß ich ja noch nicht mal, ob der da in die Innenverteidigung kommt. Aber lass uns das mal nehmen, was du jetzt gesagt hast. Wir machen jetzt Veljkovic Jung in der Innenverteidigung, weil Jung ja auch da letzte Saison gespielt hat. Und dann auf links Agu und rechts Mbom. Das ist ja auch nicht gerade sehr sattelfest, aber okay. Unser großes Problem ist halt, was wir nicht im Griff bekommen, ist diese Viererkette. Die mischt sich ständig durch. Da ist keine Konstante drin, deswegen können da die Automatismen nicht sein. Es sind ja auch, jeder, der mal Fußball gespielt hat, jetzt vor allen Dingen, wenn man auch ohne Libero gespielt hat, ist ja auch ein großes Problem der Abstimmung, gerade bei einer Viererkette, ja. Jetzt läufst du teilweise oder willst vielleicht mit Ballbesitz arbeiten, du willst auch teilweise etwas höher stehen, dann hast du ja einfach das Problem, wenn du dann dauernd die Positionen ausgetauscht werden von den Personen in der Viererkette, da klappt es nicht, ja. Dann siehst du halt, warum entstehen die Tore? Ja, weil genau drei nach vorne schieben und einer nicht, weil er es wieder verpeilt hat. Und das ist natürlich genau das Problem, wenn da immer unterschiedliche Personen einmal spielen und da keiner so richtig aufeinander abstimmt. Und deswegen müsste man gerade eben, wo wir so toranfällig sind, müsste man ja auch stärker auf die Defensive Wert legen, 2 Sechser da spielen lassen oder von mir aus sehen wir jedenfalls von der Aufstellung runtergehen in eine flache 4. Ja, also dass man mehr der Defensive ist und vorne 2 Stürmer. Ich verstehe auch nicht, warum wir das jetzt nicht machen sollten, direkt mit den 2 Stürmern vorne Füllkrug zum Beispiel mit Bürksch auf so einer Halbposition. Das macht halt Sinn. Dann hast du, also der will ja eh so ein bisschen so über die Flügel, was meistens nicht funktioniert, aber es kommen so Bälle rein und ich finde, du kannst ruhig mal mit 2 Stürmern spielen. Weil der Bürksch ist auch halt auch nicht, ist kein Boxspieler und der macht die Dinger auch vorne nicht fest, so zum Nachrücken. Und die Qualität auf den Außenpositionen und so weiter ist jetzt auch nicht so, dass die halt immer in den 16er kommen. Von daher würde ich eigentlich mit den beiden spielen. Aber gehen wir doch mal bitte das Mittelfeld durch.
Genau, fang mal an. Wir sind uns beide eigentlich selbst Duxch und Füllkrug. Das ist so, also ja. Wenn wir Trainer wären, definitiv Duxch und Füllkrug, 100%. Und Mai würde nicht spielen. Das wäre die drei Personalien wären so sicher wie das Arm in der Kirche. So. Jetzt haben wir nur ein Problem, wenn wir Doppelspitze, was heißt ein Problem? Für uns kein Problem. Wenn wir Doppelspitze spielen, müssen wir natürlich 4-4-2 spielen, logischerweise. Ja. So. Spielst du die 4-4-2 auf einer Linie oder spielst du die 4-4-2 mit Raute?
Nein, ich spiele die 4-4-2 in dem Sinne, dass ich die nicht auf einer Linie spiele, sondern ich pack von mir aus zwei Sechser rein, also ich schiebe die ein bisschen im Mittelfeld nach hinten.
Okay.
Ja. Da kannst du auch einen Sechser und einen Achter spielen lassen von mir aus, aber keine klassische Raute, das würde ich nicht machen, nein.
Die also heißt müssen, das...
Also das Mittelfeld soll im Zentrum dicht gemacht werden, weil wir da einfach Probleme haben und dann kannst du die, vielleicht müssen wir das mal in Zukunft machen, dann machen wir mal immer noch Positionen drauf und schreiben quasi hier nochmal die taktische Aufstellung mit rein oder posten die nachher da und dann, ich würde die außen ein bisschen, danach kannst du nach oben noch schieben. Aber du hast halt eigentlich die Außen auf der Höhe ungefähr, müsstet ihr jetzt da sehen und meine beiden Defensivspieler hier weiter runter, so würde ich das dazu machen.
Also die beiden Sechser, Grof und Rapp.
Ja, Rapp ist ja kein guter Sechser, aber genau, Grosso kann er nicht spielen.
Ja.
Später würde ich dann mit Grof und Grosso spielen, weil der halt ja trotz der Aussetzer da gegen Hamburg, finde ich von der Konstruktion her da noch der erste Spieler ist, der da hingeht und ich glaube, die beiden könnten das gut machen und dann hättest du einfach ein bisschen mehr Ruhe da drin in diesem ganzen anderen Abwehrgefrickel und dann muss man halt vorne sehen, wie man da zu Torchancen kommt, aber du hast ja dann vorne zwei Stürmer, wobei einer so ein bisschen so ein Halbstürmer ist oder hängende Spitze von mir aus mit dem Duxch und halt den Zentrumstürmer und dann können ja die Außenspieler auch, dann müssen halt marschieren. Du kannst ja die Außenmittelfeldspieler, die können ja nach oben schieben, auch unten aus der Abwehr, die Viererkette ein bisschen hoch. Also hast du ja auch da die Möglichkeiten. Also, der Trainer sagt ja immer, sie müssen Räume besetzt werden. Aus meiner Sicht kann man damit auch gut Räume besetzen. Und ich will halt vor allen Dingen die Defensive stärker, also von der Erstorientierung klarer haben.
Also seien wir nicht böse, jetzt gucken wir nicht in die Zukunft. Wir gucken aktuell. Also Grof, Rapp.
Ja.
Und davor Bittencourt und Schmid. Oder
genau,
Schmidt.
Romano Schmid auf der Halbposition dann. Ne?
Und Bittencourt.
Der Niklas muss raus, der spielt halt die letzten Spiele drei, vier Spiele scheiße. Der ist ja eigentlich der so ein bisschen so, wenn man so einen verkappten, hatten wir ja mal erwähnt, so einen kleinen Spielmacher-Sache hat, der hat ein paar gute Pässe und so, geht aber nicht. Und mir ist halt auch bisher nicht klar, in diesem 4-3-3, was oft gespielt wird, ich glaube, die besetzen einfach die Räume da irgendwie falsch oder so. Die kriegen das halt einfach nicht hin, in hochgezogenen Positionen das zu machen. Und deswegen wäre es besser, einfach mal das Mittelfeld ganz klar zu positionieren mit einer Vierer-Sache. Dann kannst du dich, wenn du den fallen lässt, kannst du den Füllkrug immer vorne stehen lassen. Ja, der steht immer im Abseits so ungefähr. Ich übertreibe jetzt mal. Der Duxch kann sich noch ein bisschen rausziehen. Aber du hast ja auch was ich bei zwei Stürmern ja generell auch ganz gut finde, du hast ja auch die Möglichkeit, da einfach mehr Spieler der gegnerischen Mannschaft zu binden. Das ist ja auch so, ja. Da wird immer einer sein, ne?
Also fasse ich zusammen, Tor Pavlenka, Viererkette, wir starten links, Agu, Jung, Velkovic, Mebon,
ja.
Mittelfeld, Grof, Rapp, Bittencourt, Romano Schmid und vorne drin Fülle und Duxch.
Und wenn wir so spielen, sage ich, dann spielen wir 1-1.
Ja, siehst du. Aber wie gesagt, Anfang wird ja nicht so spielen. Wen hast du dann auf der Bank? Hast den Nankichi hast du noch auf der Bank, ne? Definitiv. Den Weiser hast du auf der Bank.
Nankichi, Schönfelder. Du hast Mitchell Weiser, Roger Assalé hast du noch. Zetterer jetzt in diesem Fall in dem Beispiel. Und einer hatte ich noch vor, Niklas Schmidt auch noch.
Ja, also ist die Bank nicht so schlecht besetzt, finde ich jetzt, ne?
Definitiv. Ja, ist doch genug.
Vor allem mit Roger Assalé, der ist ja in 3 Jahren definitiv Weltfußballer. Das ist ja der beste Einkauf, den wir in den letzten Jahren getätigt haben.
Da müssen wir auf jeden Fall, das ist auch nochmal wichtig, vielleicht schreibt es bitte auch nochmal rein, wenn ihr die Zeit und Lust habt. Meint ihr, dass der nochmal eine Minute spielt hier bis zur Winterpause oder bis zum Kalenderjahresende? Das wäre echt nochmal interessant. Ich glaube, ja doch, der wird irgendwann mal eingewechselt, von daher, das wird, glaube ich, schwierig, aber ich glaube, der kommt nicht mehr als auf 15 Minuten. Ja.
Meinst du, Mitchell Weiser spielt mehr?
Mitchell Weiser ist jetzt schon angezählt, weil er ja auch bei uns Ersatz ist nach diesen dürftigen Zweikampfwerten. Ich glaube aber, dass der nochmal irgendwie kommt. Der wird sicherlich nochmal eine Halbzeit oder eine ganze mal von Beginn an spielen. Das kann ich mir schon vorstellen. Okay. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ist ja eigentlich auch ein erfahrener Mann mit 100, hat es ja mal gesagt, 150 Spielen oder so.
Naja.
Gut, aber manche haben halt die Spieler nur auf der Playstation und manche haben sie halt im realen Leben. Anscheinend wurden da die Werte vertauscht, was jetzt so die letzten Leistungen angeht.
Ja. Und Sepp, jetzt zu deinem Lieblingsthema, Statistik, muss ich natürlich aufgreifen, hat ein User von uns auch schon aufgegriffen, aber wir müssen das jetzt auch mal verbal diskutieren, nicht nur schriftlich. Auf jeden Fall Laufleistung. St. Pauli hat am Mittwoch DFB-Pokal gespielt mit Verlängerung. Aber du bist dir doch genauso sicher wie ich und wie der User auch, dass Pauli Samstag trotzdem mehr laufen wird als Werder Bremen, oder?
Genau, der Tobias Lotz hat uns das nochmal vorhin geschrieben. Und ja, klar.
Und klar laufen.
Sicher? Wir haben jetzt, glaube ich, zwei Spiele oder so gehabt, wo wir ein bisschen mehr gelaufen sind. Und dann gibt es ja noch das Thema mit den Sprints. Da waren wir letzte Saison ja, glaube ich, ganz, ganz, ganz schlimm. Da sind wir jetzt nicht mehr ganz so hinterher. Aber wir müssen es ja auch in Relation sehen. Also ich meine, wir kommen von der ersten Liga, haben teilweise noch die vermeintliche Top-Spieler da drin und müssten unseren Anspruch haben nach oben. Da können wir jetzt ja nicht noch weniger laufen. Also es ist jetzt ja nicht so, dass es halt einfach, dass man sich als Abstiegskandidat sieht. Aber dass wir insgesamt diese schwache Laufleistung haben, ich habe es nicht verstanden. Ich meine, wir hatten das auch einmal, einmal geschrieben bei YouTube auch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da war auch in dieses eine Spiel, ich glaube Bayern gegen Leverkusen oder so. Sie haben ja da 5-0 gewonnen gehabt. Die haben halt einfach trotzdem 4 Kilometer mehr gelaufen, die Münchner. Ja. Ja. Das ist halt jetzt nicht so, weil du Ballbesitz hast, dass der Gegner deswegen mehr läuft. Das stimmt halt einfach nicht. Ja. Ballbesitz bringt dir ja auch nichts, wenn du da einfach nur den Ball hast und den verwaltest und hin und her schiebst. Ja, diese Pässe. Wir haben halt so oft. Also mir fällt es im Spiel gar nicht so extrem auf, aber nachher in der Statistik finde ich das extrem. Du hast so oft doppelte Anzahl an Pässen. Und dann denke ich mir, wie kann denn das sein? Wir haben nur 215, wir haben 500 Pässe.
Gegen Sandhausen war das so.
Ja, aber auch andere Spiele, die waren ähnlich. Da hast du hunderte, also 200 Pässe teilweise mehr. Und denkst du, das sind doch alles dann nur Alibi-Pässe. Also alles nur Alibi, also das ist doch kein sinnvoller Pass. Das ist halt Rumgeschiebe und ja, auch vielleicht Angst. Was ein Problem ist, das habe ich letzte Woche gar nicht angesprochen. Also würde ich gerne wissen, aber so eine Statistik gibt es, glaube ich, nicht. Im Tennis gibt es ja sowas, Unforced Errors. Das wäre mal interessant, wie viele haben. Da müssen wir weltweit einzigartig sein, glaube ich.
Da sind wir endlich mal Tabellenführer. Da werden wir Tabellenführer, sage ich.
Liebe User, ihr wisst ja, wir sind ja ganz gut gelaunt hier. Wie ihr das schon kennt, man muss es ja auch mit Humor nehmen hier, auch wenn die Dramatik am Samstag um zur Mittagszeit oder zum frühen Nachmittag dann wieder losgeht. Aber was soll man machen? Warten wir mal die Spiele ab. Hier muss ja jedes Spiel erstmal nochmal gespielt werden und vielleicht gibt es ja auch hier und da ein Wunder. Aber ich sag mal so, auch wenn du jetzt ein gutes Spiel machst, ist für mich immer danach nicht, ist das einzelne Spiel vielleicht gut und selbst wenn du mal gewinnen solltest, eine schöne Sache, aber danach ist die Welt nicht besser. Ich muss da eigentlich größere Verbesserungen und Entwicklungen sehen, die sehe ich jetzt in den letzten Spielen halt nicht. Und da müsste man halt einfach mal abwarten. Wenn man mal wirklich 7 Punkte holt, jetzt gegen diese 3 Teams, okay, dann könnte man wahrscheinlich ein positives Fazit machen, aber selbst ein 2-0-Sieg morgen würde mich jetzt vielleicht für einen Moment mal in Euphorie versetzen, aber nicht für die Grundtendenz, weil einfach da zu viele handwerkliche Fehler aktuell herrschen. So, in dem Sinne, ich habe jetzt auch genug geredet und dir gebührt wie immer das Schlusswort. Ach doch, Entschuldigung, noch eine Sache. Wenn ihr da vor Ort seid, wenn ihr noch Videos uns schicken wollt, könnt ihr es auch gerne machen. Wir machen mal eine E-Mail-Adresse unten in die Shownotes hier, community@lebenslange1.de. Ich schreibe es nochmal rein. Wenn ihr also Videos vom Stadion habt und so gerne, dann machen wir noch ein bisschen Impressionen aus dem Stadion, wenn ihr das wollt, das packen wir dann gerne rein. Und jetzt zum Scoop, der macht wie immer den Rausschmeißer.
Genau, ich mache den Rausschmeißer, so sieht's aus. Warum, ich kann euch jetzt auch in den letzten Sätzen bei diesem Podcast erklären, warum ich heute so glücklich bin, weil ich genau weiß, dass ich morgen mir das Spiel nicht angucken kann, wo Werder Bremen. Weil wir spielen morgen selber mit unserer C-Jugend und zeitgleich mit Werder Bremen. 13.30 Uhr Anschluss, wir haben auch 13.30 Uhr Anschluss. Also, da gucke ich mir morgen lieber meine Jungs an, wie die rennen. Und die rennen, das weiß ich hundertprozentig, weil die sind gut drauf und konditionell auch gut drauf, weil so haben wir sie ja geformt. Markus Anfang, ich finde, sowas kann man ja trainieren, wenn man weniger läuft, meiner Meinung nach. Aber im Profibereich ist das vielleicht nicht so. Und dann bin ich mal gespannt, wenn unser Spiel zu Ende ist, dann kann ich mich natürlich auf Werder Bremen konzentrieren. Und dann bin ich mal auf das Ergebnis gespannt. In diesem Sinne, Jungs, viel Spaß morgen gucken. Die Jungs, die im Stadion sind, viel, viel Spaß. Das wird bestimmt ein Hexenkessel, weil wir Werder-Fans sind ja die überragendsten Fans auf der ganzen Welt. Das ist natürlich richtig gut. Euch gönne ich natürlich einen Sieg und ein tolles Spiel. Aber ich glaube, es wird leider nicht so kommen. Macht das Beste raus und in diesem Sinne lebenslang grün-weiß.
Ja, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.